So, noch kurz die Feinjustierung. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite an diesem wunderschönen verschneiten Nikolausmorgen. Ich freue mich, dass es endlich Schnee hat. Ich habe mich ja gefreut, als ich in den Schwarzwald gezogen bin. Endlich. So muss ein Winter sein. Ich bin der, um den es geht. So lautet der Titel der Predigt heute. Das ist jetzt der Abschluss in dieser kleinen Predigtreihe durch das Leben von Elia. Und wie Gott sich darin zeigt. Hast du es schon mal erlebt, dass du vielleicht auf der Straße unterwegs bist oder vielleicht sogar hier im Gottesdienst oder wo auch immer, dass du eine Person siehst, die du kennst und die Person, die winkt dir zu, die ruft vielleicht sogar in deine Richtung, ja? Und du denkst, hey, rufst zurück, hey, schön dich zu sehen, ja, hallo. Und dann merkst du, die Person hat dich gar nicht gemeint, sondern vielleicht hinter oder neben dir. Ja, und du sagst, oder du tust dann so, als ob du jemanden daneben gemeint hast. Nein, nicht, ach du, ja, hi. Peinlich, oder? Sehr, sehr unangenehm. Mir ist sowas mal in einer noch ausführlicheren Peinlichkeit passiert. Und zwar war ich, so dachte ich zumindest, zu einem Filmabend eingeladen. Das war in Heidelberg während meines Studiums. Und zwar war das der Mitbewohner eines guten Freundes. Und ich habe mich mit dem Mitbewohner schon auch gut verstanden. So ist es nicht. Und dann habe ich auf Facebook eine Einladung gesehen zu einem Filmabend, dachte mir, hey, cool, voll schön, ja. Ich meine, ich dachte mir schon, okay, wahrscheinlich wird er einen relativ großen Kreis einladen, dachte, Mensch, der Chris, der wird da gut reinpassen. Und dann komme ich dahin und stelle fest, das war ein Missverständnis und irgendwie ist diese Einladung, also die ging gar nicht direkt an mich, ich hatte die halt gesehen und habe sie auf mich interpretiert und dann war das eher mit seinen Studienfreunden bei diesem Filmabend. War dann okay, ja, die haben gemeint, hey Mann, jetzt ist es doch cool, jetzt bist du da, gar kein Problem. Aber der Moment, in dem ich das realisiert habe, da hätte ich mir gerne ein Loch im Boden gewünscht. Aber naja, es ging nicht um mich. Und um so eine ähnliche Situation wie die ich gerade beschrieben habe, geht es auch in dem heutigen Teil im Leben von Elia, den wir uns anschauen. Gleich eins vorweg, ich werde heute ein ganzes Kapitel überspringen. Eins der berühmtesten, Kapitel 18. Wer Elia kennt, wer weiß, was da los war, der weiß, dass es da ein ganz großes Event gab, eine sehr, sehr krasse Geschichte und die ist im 18. Kapitel passiert. Und der Grund, warum ich das Kapitel heute aber überspringe, ist zum einen, weil es sehr lang ist und weil ich mit dieser Predigtreihe jetzt eben noch dieses Jahr fertig werden will. Nee, aber zum anderen, und das ist eigentlich der Hauptgrund, wir als Prediger, wir wollen ja auch euch ein Stück weit mehr und mehr in die Selbstständigkeit führen, dass ihr auch selbst wirklich in der Bibel lest, ja, dass ihr selber euch mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und da drin mal schaut, hey, wie zeigt sich Gott da? Deswegen dachte ich mir, das ist doch eine gute Gelegenheit für euch, das 18. Kapitel zu lesen und selber mal zu schauen, wie zeigt sich Gott? Und auch in diesem Ich-Bin-Titel-Prinzip zu bleiben, was für einen Titel würdet ihr dem Kapitel geben mit Ich Bin? Oder vielleicht sind es auch mehrere, wie sich Gott darin zeigt. Ja. Also falls ihr Lust habt, lest euch das doch durch und kommt doch gerne mal auf mich zu oder schreibt mir eine Nachricht. Ja. Ich würde es mega spannend finden, sich einfach da mal auszutauschen, ja, was ihr findet, wie sich Gott zeigt dort. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann in ein paar Jahren irgendwo diese Predigtreihe nochmal halten und kann dann das 18. Kapitel auch mit reinpacken. Aber genau, heute gehen wir ins Kapitel 19, nicht rückwärts, sondern vorwärts. Und was da passiert zu Beginn, das erzähle ich euch ganz kurz, eben nach den Geschehnissen, Kapitel 18, gab es eine Morddrohung an Elia. Und zwar Isebel, die Frau Ahabs, die sagt, Elia, morgen werde ich dich töten. Und zu der Zeit in der Bibel ist es ja nicht so, am Zorn gesagt, ach, ich bringe dich um. Nein, die meinte das schon so. Also wenn diese Königin sagt, Elia, ich werde dich umbringen, dann war das eine ernste Drohung. Elia flieht daraufhin. Er haut ab, er rennt weg, rennt in die Wüste, lässt seinen Knaben, seinen Burschen, der ihn begleitet hat, hinter sich, legt sich da unter einen Strauch, verfällt in eine völlige Depression und sagt, Gott, ich bin nicht besser als meine Väter, nimm meine Seele, nimm mich, lass mich sterben. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dieser Elia, durch den Gott so stark gewirkt hat, es gab keinen Regen, Mehl und Öl gingen nicht leer. Er hat einen Sohn, ein totes Kind zum Leben wieder erweckt. Natürlich durch Gott, aber Elia war derjenige, der es bewirkt hat. Und auf einmal stürzt er völlig in Depression. Was tut Gott? Er lässt ihn erstmal schlafen, dann weckt er ihn auf, sagt, hier, da ist Essen und Trinken von dem Engel bereitgestellt. Iss was, trink was und leg dich wieder schlafen. Und dann macht er es nochmal, weckt ihn wieder auf, gibt ihm wieder was zu essen und zu trinken. Und daraufhin geht dann Elia, wie wir lesen, in der Kraft dieser Speise, 40 Tage und 40 Nächte von dort, wo er war, zum Berg Horeb. Und das war der Berg der Gottesbegegnung. Ja. Also, das nur mal kurz als Vorgeschichte zu dem, was gerade passiert ist. Elia, völlig depressiv, ja, will sterben. Und Gott sagt, nee, jetzt ruh dich erst mal aus, iss was, trink was. Ja, das ist bei Erschöpfung gar nicht schlecht manchmal. Und dann läuft er los zu dem Berg, wo er Gott begegnen möchte. Und geht dort dann in eine Höhle hinein. Und da gehen wir jetzt in den Text rein. Und zwar heißt es, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wow. Elia, zu gut Deutsch, kotzt sich hier mal richtig aus. Und wenn ich das genau anschaut, was er hier sagt, er klagt Gott an. Nicht direkt, aber sehr, sehr indirekt, sehr, sehr passiv-aggressiv, würde man sagen. Gott, es geht hier um deine Sache. Deine Altäre sind kaputt gegangen. Deine Propheten werden abgeschlachtet. Und ich bin der Einzige, der hier den Laden noch zusammenhält. Wenn es mich nicht gäbe, Gott, dann wird es um deine Sache in Israel ganz schön finster aussehen. Ich bin der Einzige, der hier noch was tut und jetzt wollen sie mich umbringen. Und was machst du? Hä? Kümmerst du dich mal bitte um mich? Das ist der Subtext. Das ist das, was Elia hier nicht sagt, aber was da rauskommt aus diesen Worten. Er regt sich wahnsinnig auf. Sagt Gott, hallo, was ist los? Wie reagiert Gott? Folgendermaßen. Er aber sprach, also Gott sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte. Da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Leute, das ist eine meiner Lieblingspassagen in der ganzen Bibel. Weil was zeigt sie über Gott, was sagt sie über Gott? Elia kommt hier an, ja, macht Gott Vorwürfe und sagt, Gott, sorry, hast du noch alles in der Hand oder nicht? Ja, was ist denn los? Ja, ich bin der Einzige, der noch da ist. Also, ne, er stellt hier im Endeffekt Gottes Macht ein bisschen in Frage. Und was macht Gott? Fragt, okay, komm mal her, Elia, komm mal kurz. Ja, ich will dir mal kurz was klar machen. Und dann schickt Gott erstmal im Endeffekt einen Tornado vorbei. Weil das nicht reicht, schickt er noch ein Erdbeben hinterher und dann gleich noch ein Feuer. Aber Gott hat es nicht nötig, in sowas zu kommen, hat es nicht nötig zu sagen, hey, ich bin hier der große Macker. Nein, nein, er kann sich erlauben, diese Sachen vor sich herzuschieben, so ein Entourage von einem König. Geht ihr mal voraus. Und Gott kommt dann in einem sanften Säuseln hinterher. Gott zeigt dir seine absolute Macht. Er zeigt dir, hey, wenn ich will, kann ich kurz mal 3 Naturkatastrophen vor mir herschicken, aus dem Nichts. Und wir lesen das, ich weiß nicht, ich lese das so und ich denke mir, okay, krass, starker Wind, okay, Erdbeben, ja, heftig. Feuersturm, hui, oder Feuer heißt es, ja. Ich habe mal ein kleines Video zusammengeschnitten, das uns einfach mal helfen soll, kurz uns zu visualisieren, was da genau passiert ist. Also nochmal, Elia sagt, oh Gott, ich bin der Einzige, der hier was tut. Gott sagt, komm mal raus. Also Elia, wo lag nochmal dein Problem? Das ist der Subtext. Okay, die Musik habe ich eingefügt. Die war damals natürlich nicht dabei, aber krass, oder? So hat Gott hier gehandelt. Elia stellt in Frage, Gott, bist du noch in der Macht? Hast du alles noch in der Hand? Und Gott zeigt mal kurz, was Sache ist. Und dann finde ich es eben so nett. Wie gesagt, er fragt Elia danach ja nochmal genau die gleiche Frage. Elia, was willst du hier? Elia war Gottes Prophet. Und jetzt ist er weggelaufen. Sagt Gott, oh, ich will sterben, ich kann nicht mehr. Es bringt doch alles nichts mehr. Gott, ich bin der Einzige, der hier was für dich tut. Und dann kommt so eine Machtdemonstration. Und nachdem Gott Elia dann nochmal fragt, was machst du hier? Kommt folgende Antwort. Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. So ungefähr stelle ich es mir vor, als Elia beim zweiten Mal geantwortet hat. Beim ersten Mal war er noch entzürnt drüber und hat Gott mal die Meinung gesagt und hat mal gesagt, was denn eigentlich gerade los ist. Und dann hat Gott seine Kraft gezeigt und Elia nochmal gefragt und Elia hat eben nochmal das Gleiche im Wortlaut geantwortet, aber ich würde wetten, dass er beim zweiten Mal eine ganz, ganz andere Tonlage drauf hatte. Elia hat hier von Gott was gezeigt gekriegt. Mein lieber Freund Elia, es geht hier nicht um dich, denn, und hier kommt die Begründung, was Gott geantwortet hat. Der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Herd Hazaels entflieht, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Mal kurz soweit. Gott geht hier mit keiner Silbe auf Elias Probleme ein. Er sagt, Elia, du bist mein Prophet und jetzt geh bitte hin und tu deinen Job. Wozu habe ich dich berufen? Propheten haben damals Könige gesalbt. Also mach bitte, wozu ich dich berufen habe, tu deinen Job. Ach so, und übrigens, ganz unten, ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Du denkst, du bist der einzige Elia, der einzige, der noch meinen Namen hochhält. Also ich hätte 7000 andere, die ich mir auch holen könnte. So, nur mal so, um die Dinge mal in die Perspektive zu rücken. Ja. Wir sehen hier, anhand von Elia, ein typisches Beispiel für eine Depression im Endeffekt. Ja, dass er in der Wüste liegt und sterben will. Und was ist der Grund für seine Depression? Ich-Bezogenheit. Viel zu große Ich-Bezogenheit. Dreht sich alles um ihn und ich bin der Einzige und die Probleme, oh, so schlimm. Und er hat völlig die Perspektive verloren. Ja? Was eigentlich unverständlich ist, wenn wir uns mal anschauen, wie stark er Gottes Wirken erlebt hat. Hätte man doch denken können, und vor allem in Kapitel 18, lest euch das mal durch, da hätte man denken können, hallo, Elia, woran zweifelst du? Was ist dein Problem? Und wisst ihr, was mir wichtig ist? Ich bin überzeugt, wäre Elia anders zu Gott gekommen mit einem anderen Anliegen, hätte Gott auch anders gehandelt. Hätte Elia gesagt, Gott, ich habe Angst um mein Leben. Ich weiß, du bist groß, du hast alles in der Hand, aber hey, diese Isabel, die ist wirklich verrückt und wir wissen, dass die wirklich krass war. Hey, ich habe Schiss, Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst um mein Leben, bitte hilf mir. Ja, das wäre was ganz anderes gewesen. Ja, das, natürlich, das darf er haben, das kann er haben. Ja, auch wenn Gott auf seiner Seite ist. Wir wissen, dass nicht immer die Leute, die Jesus nachfolgen, die Gott nachfolgen, dass die immer einen wunderbaren Tod mit, keine Ahnung, 90 Jahren bei fast bis zum Ende bis voller Gesundheit haben. Das ist so nicht. Aber was Elia hier macht, ist, er stellt im Endeffekt ja Gottes Macht in Frage. Er stellt ja in Frage, ob Gott wirklich noch der Herr ist. Und da hat Gott gesagt, mein Freund, lass uns mal eine Sache klarstellen. Es geht hier nicht um dich, es geht hier um mich. Und das darf uns ganz, ganz viel Ruhe geben. Auch wenn es hier ziemlich hart ist, finde ich, wie Gott da antwortet. Ja, ziemlich. Ja, also ich glaube, wenn ich ein Erdbeben und ein Tornado und einen Feuersturm erleben würde, ja, wäre ich ein bisschen nervös. Aber es darf uns Ruhe geben und Sicherheit, gerade in diesen Zeiten wie jetzt, dass wir sagen, Gott hat alles in der Hand und es liegt nicht an uns. Und ich will das gerade mal auf uns als Gemeinde beziehen. Aber was ist jetzt gerade das beherrschende Thema? Corona, Masken. Wir dürfen uns nicht mehr versammeln, müssen Abstand halten. Das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Ja. Und da kann man in so ein Mindset reinkommen. Und ich glaube, da sind wir alle drin oder waren mal drin oder wie auch immer, dass wir uns völlig auf diese Sache fokussieren, die wir jetzt gerade nicht mehr dürfen, die wir gerade nicht mehr können. Ja? Wir könnten vielleicht zum Berg Gottes gehen und sagen, Gott, seit Wochen, seit Monaten können wir uns nicht mehr in Hauskreisen treffen, wir müssen diese blöden Masken tragen und oh, das ist auch nicht mehr dieselbe Gemeinschaft, die wir vorher hatten und Singen ist reduziert und sonst noch was. Meine Güte, was ist denn los? Darf uns das stören? Hundertprozentig. Mich nervt's wahnsinnig. Ich bin angenervt davon. Total. Das ist okay. Wie gesagt, Elia darf auch Angst haben, wenn Isebel sagt, hey, ich werde dich umbringen. Und dürfen diese Masken nerven. Aber lasst uns nicht den Fokus verlieren, worum es geht. Denn was ist nochmal unser Auftrag als Gemeinde? Geht hin, macht zu Jüngern, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Oder? Ist dieser Auftrag gerade außer Kraft gesetzt? Liebt einander. An jeder trage die Last des anderen. Gab es irgendeine Verordnung, die gesagt hat, nö, das machen wir jetzt mal, bis Corona vorbei ist, nicht mehr. Seid beharrlich im Gebet. Gebt Gott die Ehre. Ist irgendwas davon gerade nicht mehr aktuell? Nee. Ich würde sogar behaupten, mehr denn je ist es jetzt aktuell. Verändert sich die Form, in der wir das jetzt gerade machen können? Absolut. Absolut. Ja, wir können uns nicht mehr im Hauskreis treffen. Wir können viele Dinge nicht mehr tun gerade. Und wenn wir diesen Fokus aber haben und dauerhaft diesen Fokus haben, was nicht mehr geht, dann verfallen wir in eine Depression, in eine geistliche Depression. Leute, lasst uns diesen Fokus verlagern auf den, um den es geht, auf Gott. Und lasst uns mal diesen Blick haben, was geht denn gerade? Ja, das machen wir in einigen Bereichen schon. Ja, wir gucken, okay, wie viel Gesang ist möglich? Wie kriegen wir es hin? Mit Maske, okay, manche Lieder, dann halt nur drei. Heiligabend, Leute, ich werde zwar wahrscheinlich nicht hier, sondern Heiligabend, aber ich bin gerade dabei, das, was die Kinder vorbereitet haben, zusammenzuschneiden als Video. Wow, alter Schwede, ladet Leute dazu ein. Das wird groß, das wird richtig stark. Wirklich. Und wir werden draußen sein. Es wird ein Open-Air-Heiligabend-Gottesdienst werden. Warum? Ja, weil es hier drin halt nicht so richtig möglich ist. Letztes Jahr Heiligabend stand ich hier vorne, habe predigen dürfen und der Saal war voll, das war bepackt. Wenn man das sich heutzutage vorstellt, da wird man umkippen vor Corona-Angst und denkt, um Himmels Willen, was war da los? Da war bis auf den letzten Platz, es gab Stehplätze da hinten. Das geht dieses Jahr an Heiligabend nicht. Na und? Lasst uns auf das schauen, was geht. Lasst uns auf das schauen, was möglich ist. Ich war am Freitag Football spielen. Ich spiele ja Football, so eine kleinere Variante, wo wir 5 gegen 5 spielen. Und wir sind oftmals 10, 12, 14 Leute gewesen. Ja, können wir das jetzt gerade? Nein. Also was machen wir? Wir gucken, was geht. Wir haben mehrere Paare, Ehepaare bei uns im Team. Und so habe ich mich am Freitag mit einem Ehepaar getroffen. Wir waren 2 Haushalte, 3 Personen, haben 1,5 Stunden Football gespielt und hatten richtig Spaß dabei. Ist es dasselbe wie 5 gegen 5, wenn alle dabei? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben Spaß an Football. Dann gehen wir halt zu dritt raus und spielen und freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder zu 10, zu 12, zu 14 da sind. Und lasst uns diesen Blick haben. Lasst uns diese Einstellung haben. In allem, was wir tun. Und lasst uns gerade in dieser Zeit jetzt ein Licht sein in der Welt. Weil hey, wenn nicht jetzt, können wir als Christen strahlen in der Welt. Wenn wir nicht jetzt, können wir der Welt zeigen, dass es Hoffnung gibt. Dass es was gibt, was größer ist. Dass es was gibt, was über den Tod hinaus Hoffnung gibt. Und ja, wenn diese blöde Infektion einen erwischt, das ist krass, das ist schlimm. Ich habe es jetzt mitgekriegt gerade von den Eltern von meinem Schwager. Ja, denen geht es beiden wieder einigermaßen besser, aber huiuiui. Ja, ich nehme das ernst, dieses Thema, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe dieses Jahr meine Mutter verloren, nicht an Corona, an Krebs, aber ist ja völlig egal warum. Und es war gerade am Anfang dieser Corona-Zeit und ja, und dann habe ich mich automatisch damit auseinandersetzen müssen, nochmal ganz neu. Hey, wo liegt eigentlich meine Hoffnung? Und ich kann euch was sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe und vielleicht klingt es jetzt im ersten Moment komisch, Aber es war eine wunderschöne Beerdigung. Haben wir getrauert? Absolut, wir haben geweint. Aber wisst ihr, ich weiß noch, wir standen vorher, stand ich mit meinen Geschwistern, mit den kleinen Nichten und Neffen, standen wir vor dem leeren Grab, bevor der Sarg drin war, haben reingeschaut und haben uns so angeschaut. Das ist doch nicht unsere Perspektive, Leute. Ja, da wird nachher ihre Hülle reingehen. Und dann haben wir hochgeguckt und gesagt, ja, das ist unsere Perspektive. Wir wissen, wo sie ist. Meine Mutter war mit Jesus unterwegs und es war so schön, das zu wissen. Und wirklich, das war eine Zeit, also diese Beerdigung war schon in Corona-Zeiten. Wir durften uns nur noch im engen Familienkreis treffen und es musste Open Air sein und alles. Und trotzdem bin ich heimgefahren. Ich weiß es noch, ich bin heimgefahren. Ich hatte zwar Tränen in den Augen, trotzdem, ich habe laut Lobpreismusik gehört, laut mitgesungen. Und ich dachte mir, wenn mich jetzt die Polizei anhält und fragt, wo ich gerade herkomme, die werden denken, ich bin völlig, völlig durch. Aber diese Perspektive, die haben wir der Welt zu bieten. Leute, wir haben kein tolles Showprogramm. Ja, wir haben richtig gute Musik und alle möglichen Dinge, die wir hier anbieten können, zumindest auch wenn Corona mal vorbei ist. Aber darum geht's nicht. Wir haben eine Hoffnung, die in die Ewigkeit geht. Wir haben eine Hoffnung über Corona hinaus. Und ich weiß nicht, wie lange es noch anhält mit dieser Corona-Sache. Ja, jetzt kommen die Impfstoffe so langsam. Ich meine, da muss man ja auch mal gucken. Wir wissen es nicht. Ja, und wir können nicht abwarten. Wir können uns nicht auf die Ersatzbank setzen und warten, bis es endlich weitergeht. Aber wir können im Hier und Jetzt sagen, Gott, du bist mächtig. Und das ist mein Anliegen. Und gerade wenn wir uns jetzt am 10. auch nochmal wieder treffen, in der Gemeindegebetsstunde, ja, und wenn wir dann auch ins neue Jahr starten, völlig egal, was im neuen Jahr kommt. Wer weiß, ob nicht Covid-20 kommt. Kann sein. Wer weiß es? Wer weiß denn, was auf uns zukommt? Lasst uns die Sachen, die wir nicht wissen, nochmal beiseite und lasst uns in dem wandeln, was wir wissen. Wir sind Könige, Königinnen und Priester. Wir sind Botschafter und Botschafterin Jesu Christi. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind diejenigen, die in uns das Evangelium tragen. Lasst uns das innerhalb als Gemeinde, aber lasst uns es auch in die Welt raustragen. Gott sagt, ich bin der, um den es geht. Und wenn wir diesen Fokus haben, uns auf ihn ausrichten, dann wird es uns besser gehen. Es wird nicht unsere Probleme beseitigen, aber es wird sie kleiner machen. Aber ich wünsche mir, dass wir in dieser Zeit wirklich eine Gemeinde sind, die ja innerhalb, miteinander, aber auch außerhalb bei Leuten wirklich das Evangelium lebt. Ich bitte jetzt schon mal die Band nach vorne. Und wir werden jetzt erst noch ein kleines Instrumentalstück hören. Und danach noch zwei Lieder singen. Das erste Lied werden wir nur anhören, das zweite gemeinsam singen.